HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Gretel, ich weiß den Weg nicht mehr.
Horch, wie es rauscht in den Bäumen. Weißt du, was der Wald jetzt spricht?
Kommunikation ist da auf allen Ebenen, zwischen Bäumen und Insekten, zwischen Bäumen untereinander. Es wird auch kommuniziert in einem Lebewesen, von Ast zu Ast zum Beispiel.
Hier wächst der Wald, wie er will. Und es spricht auch dafür, dass im Wald eben 10 Jahre nicht viel bedeuten.
Jede Sekunde wachsen in Deutschland 3 Kubikmeter Wald.
Wir spüren nicht, wie um uns herum der Wald wächst. Wir können es nur errechnen oder in Zeitraffer oder über Fotos dokumentieren.
Wir leben ja mit den größten Lebewesen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben, heute zusammen. Also wir müssen gar nicht ins Dinosaurierzeitalter zurückreisen. Nein, hier, wenn wir neben so einem gewaltigen, viele Tonnen schweren Baum stehen, dann haben wir ein ganz mächtiges Lebewesen vor uns mit unglaublichen Fähigkeiten.
Mitternacht. Der halbe Mond steht südwärts über Baumspitzen. Es ist wie in diesem alten deutschen Lied, das mir meine Großmutter manchmal zum Einschlafen vorgesungen hat. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar.
Ein Schritt ins Wohnzimmer und ich glaube, ich stehe im Wald. So ist das in diesen Tagen, wenn in einer Wohnung nach der anderen die Weihnachtsbäume zwar nicht in den Himmel wachsen, aber sich doch oft genug bis an die Zimmerdecke strecken. Zu Weihnachten holen sich viele von uns ein Stück Wald ins Haus. Ein Brauch, der seine Wurzeln hier bei uns in Deutschland hat, wie ja auch der Wald selbst unschlagbar zum deutschen Inventar gehört. Als Mythos ist er tief in unserer Fantasie verwurzelt, als Zauberwald, als Märchenwald, als Wald, in dem die Räuber sind. In der Wirklichkeit erleben wir ihn einladend und verwirrend, bedroht und bedrohlich, grün oder golden, weiß oder düster. Der Wald ist scheinbar das baumgewordene Schweigen und spricht doch zugleich mit vielen Stimmen. Denn was dort keucht und fleucht, huscht oder trampelt, rieselt und wieselt, geht, weht oder steht, das knackt und knistert auch, es raunt und raschelt. Weiße Hirsche und flüsternde Föhren, das Staunen im Walde, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn es tun sich erstaunliche Dinge im Wald und deshalb spendet er nicht nur Sauerstoff zum Leben, sondern ist auch der Stoff, aus dem die Wunder sind. Weshalb es kein Wunder ist, dass zum Weihnachtsfest dem Wunderbaren schon seit langer Zeit ein Baum gehört. Kein geringerer als Goethe hat uns eines der ersten literarischen Zeugnisse davon gegeben, in seinem Roman »Die Leiden des jungen Werthers«.
An demselben Tage, es war der Sonntag vor Weihnachten, kam er abends zu Lotten und fand sie allein. Sie beschäftigte sich, einige Spielwerke in Ordnung zu bringen, die sie ihren kleinen Geschwistern zum Christgeschenke zurechtgemacht hatte. Er redete von dem Vergnügen, das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Öffnung der Tür und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesische Entzückung setzte.
So klingt es bei Goethe, wobei allerdings nicht klar wird, ob Werther den aufgeputzten Baum wirklich in Lottes Stube oder einzig und allein vor seinem geistigen Auge gesehen hat. Bei unserem blinden Kollegen Thorsten Schweinhardt ist die Sache klarer. Er hat einen leibhaftigen Weihnachtsbaum angetroffen bei einem Besuch, den er, ähnlich wie Werther, kurz vor dem bevorstehenden Fest gemacht hat. Und auf seine Weise hat der Kollege diesen Baum auch gesehen.
Als ich diese Woche bei meinen Eltern reinschaue, werde ich von Tannenduft begrüßt. Ich weiß es schon, ohne es zu sehen und ohne, dass jemand was sagen muss. Sie haben den Weihnachtsbaum aufgestellt. Schon erstaunlich, wie sich ein Raum verändert, sobald ein Baum darin steht. Das vertraute Wohnzimmer meiner Eltern hat jetzt einen ganz anderen Klang. Es klingt nicht etwa dumpfer oder enger, obwohl man das annehmen könnte, weil ja ein zusätzlicher großer Gegenstand im Zimmer steht und den Schall schluckt. Das Gegenteil ist aber der Fall. Mit dem Weihnachtsbaum mitten im Wohnzimmer gewinnt der Raum für meine Ohren an Weite. Als gäbe es plötzlich mehr Platz. Als hätte sich ein Durchgang geöffnet zu, ja, wohin eigentlich? Vielleicht nach draußen? Für mich löst so ein Baum in der Wohnung die Grenzen zwischen drinnen und draußen ein wenig auf. Was mir sonst nur in der Natur begegnet, verbunden mit Kälte, frischer Luft und einer ganz anderen Geräuschkulisse, steht jetzt plötzlich drin. Vielleicht fällt mir das besonders auf, weil ich mich draußen ganz anders orientiere als in geschlossenen Räumen. Ich betrachte mir den Baum genauer. Meine Eltern haben sich für den Klassiker entschieden, eine Nordmann-Tanne. Das erkenne ich an den weichen Nadeln, die nicht stechen. Zum Glück ist es keine Blaufichte geworden, wie vor ein paar Jahren. Blaufichtennadeln pieksen wie verrückt. Ich mag keine Weihnachtsbäume in Abwehrhaltung. Die ausstrahlen, fass mich nicht an. Die Nordmann-Tanne sagt das Gegenteil. Ihre Nadeln fühlen sich einladend weich an, fast zart. Trotzdem wirkt der Baum vor mir richtig schön buschig und majestätisch. Noch ist er nicht geschmückt, das kommt später. Dann werden die nadeligen Stufen der Zweige zu einer bunten, sinnlichen Landschaft. Sauber aufgereihte Elektrokerzen, deren kleine Birnen mit der Zeit immer mehr Wärme abstrahlen. Hauchdünne, die Finger umwickelnde Lamettafäden. Kugeln mit und ohne Flitter, die leise klimpern, wenn sich die Zweige bewegen. An die oberste Baumregion reiche ich beim Tasten nicht mehr heran. Da sitzt dann der bunte Glasengel oder die Christbaumspitze, je nachdem. Und unter dem Baum ist der magischste Raum überhaupt. Auf dem Stück Teppich, über dem die Zweige ein dichtes Dach bilden, werden sie an Weihnachten wieder liegen. Die Geschenke.
Unser blinder Kollege Thorsten Schweinert hat also schon mal Maß genommen am Christbaum, der in diesen Tagen in vielen Wohnungen nicht fehlen darf und von dem ein Weihnachtslied behauptet, dass er der schönste Baum sei, den wir auf Erden kennen. Darüber allerdings ließe sich trefflich streiten, denn auch zur Weihnachtszeit gibt es nicht nur Christbäume. Und wir wollen ja heute Abend vor lauter Christbäumen den Wald nicht aus den Augen verlieren. Einer, der den Wald schon seit Jahrzehnten immer wieder in den Blick genommen hat, ist Detlef Ahrens, Journalist, promovierter Germanist und Autor eines reichhaltigen Bild- und Textbandes mit dem Titel »Der deutsche Wald«. Guten Abend, Herr Ahrens.
Guten Abend.
Was ist für Sie das Wunderbare, das Faszinierende an einem Wald?
Ja, da kann man nicht in der Einzahl reden. Also die Wälder sind das eigentliche Faszinosum und die Wälder über alle Jahreszeiten. Selbst in so einem üsseligen Wetter wie heute können Sie in einen Wald gehen und etwa die Bärlappgewächse, die als Riesen zur Steinkohlezeit angefangen haben, als Zwerge auf dem Boden betrachten. Es lässt sich immer etwas im Wald sehen und dann natürlich kühner Vorgriff im Frühling. Das ist überhaupt die schönste Zeit, jedenfalls in den Laubwäldern, wenn dann auf dem Boden die ersten Frühblüher kommen. Also das ist eigentlich für mich jedenfalls der schönste Wald, der Wald im Frühling.
Aber wichtig ist, da Sie ja vorhin den Plural so betont wissen wollten, es kommt schon darauf an, dass es vielerlei Wälder gibt, viele verschiedene Wälder und nicht alles auf einem Haufen, oder?
Das ist sicher richtig. Also diese uniformen Fichtenforsten oder Kiefernstangenwälder, das ist sicherlich nicht das, was das Herz höher schlagen lässt. Aber die Wälder, die Sie ja eigentlich schon in unseren Mittelgebirgen sehen können, soweit es Laubwälder sind, die haben ganz, ganz unterschiedliche Erscheinungen. Also Sie können manchmal schauen, wenn Sie in ein Tal gucken und die Süd-, also die Sonnenseite, die sonnenexponierte Seite nehmen und dagegen die Nordseite, das sind Wälder fast wie aus einer anderen Welt.
Es gibt Erhebungen, die sagen, dass die Menschen in Deutschland ihren Wald, in Anführungsstrichen, naturnah und urwüchsig lieben und dass sie ihn so urwüchsig wie möglich haben möchten. Wie erklären Sie sich dieses Bedürfnis?
Ja, also der Wald ist tatsächlich immer das Bild und die Metapher für Natur. Ob das stimmt, ist eine ganz andere Frage. Also das Urwüchsige trifft unsere Wälder in aller Regel nicht mehr, vielleicht, wenn wir es ganz großzügig rechnen, in 2% der Fälle. Sonst sind es Wirtschaftswälder, die teilweise seit Jahrhunderten bewirtschaftet werden und die dennoch einen sehr ja, naturnahen Eindruck vermitteln können.
Das heißt, wir lassen uns da auch durchaus täuschen von Wäldern, die uns sehr natürlich und urwüchsig vorkommen, jedenfalls unserem Bild entsprechen, das wir von Natürlichkeit und Urwüchsigkeit haben. Aber in Wirklichkeit ist es damit gar nicht so weit her in den deutschen Wäldern?
Nein, so weit nicht. Aber das ist eigentlich auch nicht die Frage. Das heißt, natürlich muss man genau hinschauen, aber wichtig ist natürlich das, was der Eindruck zählt. Und dieser Eindruck, der heißt immer noch Natur, es sei denn, wir streifen durch irgendeinen Fichtenforst.
Sie nennen sich ja selber einen leidenschaftlichen Grenzgänger zwischen Natur und Kultur. Wenn Sie in den Wald gehen, empfinden Sie das als einen Grenzgang zwischen Natur und Kultur?
Das denke ich schon, ja. Also natürlich habe ich als Germanist die Klassiker im Kopf und die Romantiker, die zum Wald ein ausgesprochen liebliches Verhältnis gepflegt haben. Teilweise natürlich auch gemischt mit dem, was der deutsche Wald als nationales Biotop bedeutet. Aber es ist auf der anderen Seite eben immer auch diese handfeste Bewunderung, die sie im Wald dann tatsächlich mit den Händen greifen können.
Sie beschäftigen sich ja seit fast 30 Jahren schon mit dem Wald, beobachten ihn quasi kontinuierlich, gehen auch immer wieder rein. Vor 7 Jahren haben Sie die erste Auflage Ihres Bild- und Textbandes Der Deutsche Wald vorgelegt. Welche besonders deutlichen Veränderungen haben Sie denn in all diesen Jahren und Jahrzehnten wahrgenommen in den deutschen Wäldern?
Na, in den Wäldern denke ich weniger. Also es gibt ja nun die Verlautbarungen, die in der Regel immer auf einen naturnahen Waldbau hinauslaufen. Das können Sie im Wald teilweise sehen, aber Wälder sind eben Systeme, die sich nicht von heute auf morgen ändern. Also die Veränderungen, die Sie bemerken, sind immer am deutlichsten, wenn irgendwo ein großes Unwetter, also Stürme, die wirklich dann Quadratkilometer Wald lahm niedergelegt haben. Und wenn dann das neue Leben rauskommt, das sind dann wirkliche Veränderungen. Aber dass zum Beispiel bei Einstellung der Forstwirtschaft jetzt ein Wald sich innerhalb von ein paar Jahren ändert, das ist sicher nicht der Fall. Da muss man wirklich lange abwarten und sich, denke ich, auch immer auf einige Überraschungen gefasst machen. Denn wir wissen insgesamt, das fällt mir immer wieder auf, doch sehr wenig von den großen Zusammenhängen, die auch die Wälder bestimmen.
Detlef Ahrens, Journalist, promovierter Germanist und Autor des Bild- und Textbandes Der Deutsche Wald. Haben Sie vielen Dank.
Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben? Wohl den Meister will ich loben, solang noch mein Stimm erschallt. Lebe wohl, du schöner Wald. Tief die Welt verworren schallt, oben einsam Rehe grasen, und wir ziehen fort und blasen, dass es tausendfach verhallt. Lebe wohl, du schöner Wald. Banner, der so kühle Wald, unter deinen grünen Wogen hast du treu uns auferzogen, frommer Sagen Aufenthalt. Lebe wohl, du schöner Wald. Was wir still gelobt im Wald, wollen's draußen ehrlich halten. Ewig bleiben treu die Alten, deutsch Panier das rauschend Wald. Lebe wohl, schirm dich Gott, du schöner Wald.
Lange der Hörner im Grünen zu liegen, den Hirsch zu verfolgen durch Dickicht und Teich. Der Jägerchor aus dem Freischütz von Karl Maria von Weber durfte heute Abend nicht fehlen, ebenso wenig wie das zuvor gehörte Gedicht Der Jägerabschied von Josef von Eichendorff mit der berühmten Zeile Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben? Sie hören den Tag in HR2 Kultur über weiße Hirsche und flüsternde Föhren, das Staunen im Walde. Und so erstaunlich es klingt, weder die weißen Hirsche noch die flüsternden Föhren sind Ausgeburten unserer Fantasie. Das beweisen wir Ihnen jetzt, indem wir zunächst die weißen Hirsche verfolgen durch Dickicht und Teich, genauer gesagt durch den nordhessischen Reinhardswald, wo unser Reporter Carsten Gohlke sie gesichtet hat und natürlich auch belauscht.
An seiner Stimme erkennt man ihn nicht, den weißen Hirsch vom Reinhardswald. Er röhrt wie seine braunen Artgenossen. Und dennoch ist er etwas ganz Besonderes, weiß die promovierte Biologin Sandy Röthe zu berichten.
Das sind keine Albinos, das ist eine Farbvariante. Sieht man daran, wenn man nah genug ran käme, würde man sehen, dass die dunkle Augen haben und einen dunklen Nasenspiegel, also keine roten Augen und keine rosa Nase. Und es ist ein Farbspiel der Natur.
Der Tierpark Saberburg hat schon seit vielen Jahrzehnten eine eigene Zucht von weißen Hirschen und Tierparkdirektor Karl Görnert ist darauf richtig stolz.
Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren weiße Hirsche bei uns in unserer Parkanlage und halten die hier sehr erfolgreich.
Und so ist es auch kein Wunder, dass der Tierpark sich federführend an einem Forschungsprojekt rund um den weißen Hirsch beteiligt.
Da wird die Herkunft der weißen Hirsche und die noch bestehenden Vorkommen in Europa erforscht.
Schließlich soll die Wissenschaft nun klären, ob es sich bei den besonderen Tieren etwa um eine Mutation oder aber um eine völlig eigenständige Population handelt. Bisher lebte der weiße Hirsch im Reinhardswald auch ruhig und friedlich in den Tag. Seine braunen Artgenossen dagegen mussten sich immer wieder vor dem jagenden Volk in Sicherheit bringen. Den weißen Hirsch schützte ein uralter Mythos.
Der Aberglaube besagt, dass es halt eben Unglück bringen sollte, einen weißen Hirsch zu schießen.
Belegt ist das nicht, aber so sagten sich bisher die Jäger, man weiß ja nie, was an so einer alten Legende dran ist. Dennoch, es mehren sich auch die Stimmen, die da meinen, keinen Jagdschutz für Exoten. Sandy Röde weiß auch warum.
Es gibt zwei Seiten der Medaille. Also eine Seite ist natürlich sehr logisch, weil weiße Hirsche genau den gleichen Waldschaden machen wie braune auch. Die fressen auch die ganz kleinen Bäume und die schälen die Rinde, machen also genau die gleichen Schäden an den Bäumen und an dem Wald. Die andere Sache ist natürlich, dass wir diese weißen Hirsche nur hier bei uns haben in der Region. Das ist deutschlandweit einmalig, so viel wie ich weiß. Und es ist halt dann die Frage, ob man denn tatsächlich die weißen Hirsche schießen muss oder nicht einfach mehr von den braunen.
Zum Schluss überwogen dann auch im Reinhardswald die Stimmen, die dem Mythos auch weiterhin gern folgen wollen und dem weißen Hirsch eine besondere Kraft zusprechen. Also bleibt alles beim Alten. Der weiße Hirsch darf weiter unbejagt bleiben und sich wohlfühlen im wohl schönsten Wald Deutschlands, meint jedenfalls die Biologin.
Wir haben unglaublich viele dichte Wälder, die Strecken, die wandern können. Also Rothirsche wandern ja sehr gerne, die sind halt eben noch gegeben bei uns in der Region. Und es ist einfach schön hier.
Ja, und zumindest dieser weiße Hirsch, mit dem unser Reporter Carsten Gohlke sprechen konnte, scheint sich sehr behaglich zu fühlen im nordhessischen Reinhardswald. So jedenfalls klingt in meinen Ohren, was er da so in den Wald hineinrührt. Aber jetzt versuchen wir mal zu ergründen, was so alles aus dem Wald herausschallt. Denn dass der Wald nicht schweiget, wie es das Mondgedicht von Matthias Claudius suggeriert, das wird jeder bestätigen können, der schon mal mit offenen Ohren durch den Wald gegangen ist. Was man hört im Wald, scheinen allerdings in erster Linie die Geräusche zu sein, die der Wind, der Regen oder die tierischen Bewohner des Waldes machen, wie zum Beispiel der röhrende Hirsch. Aber nicht nur die Fauna macht im Wald Geräusche, sondern auch die Flora. Und damit beschäftigt sich Dr. Roman Zweifel, Biologe, spezialisiert auf Walddynamik und Ökophysiologie und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Zürich. Guten Abend.
Guten Abend.
Gibt es denn pflanzliche Geräusche, Geräusche von Bäumen, die mit bloßem Ohr hörbar sind?
Über das hinausgehend, was Sie jetzt eben gerade aufgezählt haben, würde ich sagen, nein, das gibt es nicht. Weil mit bloßen Ohren hört man wirklich nur das Rauschen durch die Blätter und das Zwitschern der Vögel und mehr nicht. Auch ich höre nicht mehr als diese Geräusche.
Aber Sie haben Geräte, mit deren Hilfe Sie solche Geräusche hörbar machen können. Wie gehen Sie da vor? Wie schaffen Sie es, das, was dem Ohr normalerweise verborgen bleibt, hörbar zu machen?
Genau, es gibt eine ausgeklügelte Technik, wo man im Ultraschallbereich Geräusche aus dem Bauminnern aufnehmen kann. Und wir betreiben solche Messgeräte an verschiedenen Standorten in Wäldern in der Schweiz. Das sind dann Daten. Aber diese Daten kann man dann transponieren in den hörbaren Bereich und so kommt man dann in den Genuss von speziellen Geräuschen, die sonst eben nicht hörbar sind.
Und die hören wir uns jetzt mal an, diese speziellen Geräusche. Wir hören jetzt mal, wie eine Föhre klingt, deren Geräusche Sie mit Hilfe Ihrer Gerätschaften hörbar gemacht haben. solche Geräusche schafft die Föhre zu machen, ohne dass da irgendwie der Wind eine Rolle dabei spielt. Was hören Sie da mit Ihrem geübten Ohr als Wissenschaftler aus diesem Geräusch der Föhre?
Die Klickgeräusche, die kommen von sogenannten Kavitationen. Und das heißt, wenn der Baum tagsüber, wenn er Wasser verdunstet, mehr Wasser abgibt, als er über die Wurzeln aufnimmt, dann entstehen sogenannte Unterdrücke, sogenannte negative Wasserpotenziale im Innern. Wenn jetzt nun diese negativen Wasserpotenziale zu groß werden, dann kann es passieren, dass einzelne kleine Wasserfäden reißen. Und dieses Reißen, das nennt man eben Kavitation eines solchen Wasserfadens im Stamminnern, das erzeugt einen Ultraschallpuls und den können wir mit unseren Messgeräten aufzeichnen.
Das heißt, wenn man das übersetzen würde, könnte man sagen, der Baum sagt in Anführungsstrichen in diesem Moment, ich habe Durst.
Genau, also salopp gesagt kann man das so sehen. Es ist eben nicht ganz, also es ist überhaupt nicht linear. Also man kann Trockenstressgeräusche, wie wir sie zusammenfassen, die gehen eben nicht linear mit dem zunehmenden Trockenheit. Es gibt so Phasen, wo der Baum dann solche Kavitationsgeräusche macht und dann aber plötzlich nicht mehr, obwohl der Wasserstress noch größer wird. Und wenn wieder neue Bereiche auftreten von Trockenstress, dann kommen sie wieder oder wenn er sich wieder sättigen kann. Diese Geräusche haben mit Wasserstress zu tun, aber es ist hoch nicht linear.
Wie haben Sie denn festgestellt, dass hinter den Geräuschen, die Sie da hörbar gemacht haben, genau die Prozesse stecken, die Sie eben erläutert haben?
Also das ist eigentlich schon eine alte Geschichte. Also das wurde schon in den 60er Jahren, hat ein Forscher namens Milburn hat solche Versuche gemacht, noch mit sehr viel primitiveren Messmethoden, aber er hat es geschafft, diese Geräusche aufzuzeichnen und konnte die damals schon richtigerweise eigentlich diesem Wasserstressphänomen zuordnen.
Ist das, was sich da abspielt in den Bäumen und was dann diese Geräusche produziert, ist das eine bloße Reaktion auf Reize, so wie ich zum Beispiel, wenn mich jemand zwickt, Aua sage, ja, oder ist da schon eine etwas komplexere Botschaft drin enthalten?
Nein, es hat eigentlich mit Reizen überhaupt nichts zu tun, sondern es ist ein rein physikalischer Prozess. Sie können sich das vorstellen, wie wenn jemand an einem Gummiseil zieht, und das Gummiseil, das läuft nach und irgendwann dehnt es sich noch, aber wenn man dann noch mehr zieht, dann reißt es. Und so muss man sich eigentlich vorstellen, wie Wasser von den Blättern durch den Stamm aus den Wurzeln nach oben gesogen wird. Und wenn man eben zu fest zieht, dann kann eben dieses Reißen passieren. Und das ist wirklich ein rein physikalischer Prozess.
Ist denn das, was man da hört, oder kann es werden zu einem Teil einer Kommunikation von innerhalb eines Baumes oder vielleicht sogar von Baum zu Baum? Denn es wird ja mehrere Bäume geben, die solche Geräusche machen, oder?
Ja, nein, also mit Kommunikation, glaube ich, hat das wenig zu tun, weil erstens diese Signale, diese Ultraschallwellen, die verlassen den Stamm nicht, weil die sind erstens in ihrer Energie sehr klein und sie werden an der Oberfläche reflektiert. Also von innen her entstehen die und werden an der Oberfläche des Stammes nach innen wieder reflektiert. Also auch wenn es jetzt noch ein Lebewesen gäbe, das fähig wäre, diese Ultraschallsignale zu hören, was wir ja als Menschen nicht können, würde es das wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren, weil eben diese Geräusche gar nicht bis nach außen dringen. Also in dem Sinn glaube ich, also über diesen Weg würde ich eigentlich irgendeine Art von Kommunikation ausschließen.
Eine Kommunikation würde voraussetzen, dass Bäume auch in der Lage sein müssten zu hören auf das, was ihr Nachbarbaum da von sich gibt. Ist so etwas möglich?
Gut, also wenn wir jetzt den Begriff Kommunikation rein technisch betrachten, dann ist das, es gibt einen Empfänger und einen Sender und ein Übertragungsmedium und das braucht noch kein Gehirn oder irgendwelche kognitiven Fähigkeiten, wie wir Menschen das haben. Also da gibt es natürlich schon Signale, die übertragen werden. Also zum Beispiel können Pflanzen Hormone abgeben an die Luft. Diese Hormone können zum Beispiel wieder Insekten anlocken oder vertreiben. Also in dem Sinn, da würde ich von Kommunikation sprechen. Aber jetzt bezogen auf unsere Messungen ist das eigentlich, also soweit wir das beurteilen können, eigentlich unmöglich.
Also es wäre dann eher zufällig, dass eben menschliche Wesen mit technischer Hilfe dann mitbekommen, was so ein Baum ausdrückt. Aber wenn man es denn mitbekommt, kann man dann daraus einen Nutzen ziehen, etwas tun, was dem Baum dann zugutekommt? Kann man reagieren auf die Botschaft, die der Baum aussendet, wenn er zum Beispiel sagt, ich habe Durst, wie wir das ja vorhin gehört haben? Bietet das die Chance, dem Baum dann zu helfen, weil man solche Signale aufgefangen hat?
Ja, also es ist natürlich so, also jetzt beim Baum im Wald ist da nicht viel zu machen. Da können Sie nicht mit der Gießkanne hingehen, aber wenn Sie dieselben Messungen jetzt an Zimmerpflanzen machen würden, wo es wahrscheinlich ähnliche solche Signale gibt, dann können Sie natürlich schon erkennen, wenn quasi da Trockenstress auftritt. Und da kann man entweder Wasser geben unten im Topf oder man könnte mit einem Zerstäuber Wasserdampf in die Luft geben, damit die Verdunstung etwas gemindert wird. Und das Spannende für uns, und darum messen wir solche Dinge, sind, das sind eben Signale, die uns Ausschluss geben über die Funktionsweise, jetzt in dem Fall von Bäumen, die eben nicht sonst messbar oder erfahrbar sind. Also, dass wenn Sie eine Zimmerpflanze nicht gießen, irgendwann beginnt die zu welken und der Baum im Wald, der beginnt ebenfalls dann irgendwann braune Blätter zu kriegen. Aber dann ist es natürlich schon relativ weit vorgeschritten. Aber dann brauche ich keine Messgeräte mehr, um zu erkennen, dass jetzt hier zum Beispiel Trockenstress herrscht.
Aber die Geräusche könnten dann schon ein Frühwarnsystem sein.
Genau, in dem Sinn, diese Geräusche, die treten sehr früh schon auf. Und was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, das ist diese Klicks, die verstehen wir. Es gibt aber eine ganze Bandbreite von Geräuschen, die ebenfalls ultraschallakustischer Natur sind, von denen wir keine Ahnung haben. Also die können wir noch nicht irgendwelchen physikalischen, chemischen, biologischen Ursachen zuordnen.
Dr. Roman Zweifel, Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Zürich. Vielen Dank. Weiße Hirsche und flüsternde Föhren, das Staunen im Walde. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt werden wir jemanden staunen hören über den Wald, den deutschen Wald, und zwar den Autor und Unternehmensberater Asfa Wossen Aserate, geboren in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien. Asfa Wossen Aserate ist der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers, was für uns vielleicht ähnlich märchenhaft klingt, wie für ihn als Kind die Geschichten vom deutschen Wald geklungen haben.
Auch für mich war in meiner Kindheit und Jugendzeit ein dichter Wald etwas gänzlich Unbekanntes. Rund um die äthiopische Hauptstadt gab es nur lichte Eukalyptushaine. Dass man sich in ihnen verlaufen könnte, war unvorstellbar. Allenfalls vielleicht in der Provinz Kaffa, wo es tatsächlich Urwälder gibt. Rätselhaft erschienen mir die Beschreibungen aus den Märchen der Brüder Grimm, die mir mein deutsches Kindermädchen in Addis Abeba, Tante Luise, vor dem Schlafengehen vorlas. Wie sollte ich mir diesen dunklen Wald vorstellen, durch den Hänsel und Gretel irrten, bis sie plötzlich vor dem Knusperhäuschen der bösen Hexe standen? Deutschland, so viel war gewiss, das musste ein einziger, finsterer, endloser, undurchdringlicher Wunderwald sein, voller Wölfe, Dämonen und Hexenhäuser, in denen grimmige Alte die Fingerchen von kleinen Jungen prüften, ob die schon dick genug waren, um die Kleinen in den Kochtopf zu befördern. Wer in diesem Wald lebte und nicht Riese, Zwerg oder Hexe war, musste wohl Uhrmacher sein, wie jener, der die großartige Kuckucksuhr gebaut hatte, die ich als Kind besaß.
Waldseligkeit, so heißt dieses von Richard Strauss vertonte Gedicht von Richard Demel, der übrigens der Sohn eines Försters war. Der Wald beginnt zu rauschen, den Bäumen naht die Nacht, als ob sie selig lauschen, berühren sie sich sacht. Und unter ihren Zweigen, da bin ich ganz allein, da bin ich ganz mein eigen, ganz nur dein. Tja, so haben sich deutsche Dichter überwältigen lassen vom deutschen Wald. Und den Äthiopier Asfa Wossen Aserate, wir haben es vorhin gehört, hat das so tief beeindruckt, dass ihm Deutschland aus der Ferne und mit den Augen der Brüder Grimm betrachtet, wie ein einziger, finsterer, endloser, undurchdringlicher Wunderwald erschien. Nur wer hat eigentlich diesen deutschen Wunderwald, um es mit Josef von Eichendorff zu sagen, aufgebaut so hoch da droben? Dieser Frage ist mein Kollege Mario Scala nachgegangen und eine Antwort lautet Friedrich der Große.
Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand, hoch über dunkle Kiefernwälder, heil dir, mein Brandenburger Land.
So dichtete 1923 in der Brandenburg-Hymne ein Poet mit dem schönen preußischen Namen Gustav Büchsenschütz. Und einmal in rechte romantische Stimmung versetzt, setzt er gleich noch eins drauf.
Uralte Eichen, dunkler Buchenhain, grünende Birken stehen am Wiesenrain.
Mit den uralten Eichen und dem dunklen Buchenhain ist das allerdings so eine Sache. Wer nämlich mit scharfen Adleraugen einen historischen Blick wirft auf das Brandenburger Land, sieht lange nicht viel mehr als Sand. Märkischen zwar, aber doch nur Sand. Das ist zu wenig, so geht das nicht, befand kein Geringerer als Friedrich II. Wer ein Großer werden und über ein Reich herrschen will, muss mehr zu bieten haben als eine Wüstenei. Vielleicht dachte er auch an die Varusschlacht im Teutoburger Wald, als Hermann der Cherusker die römische Armee des Publius Quintilius Varus vernichtend schlug und damit einen brauchbaren germanischen Mythos schuf. Jedenfalls beschloss er, dass dort, wo meistens nur Sand war, Wald hin müsse. Im 19. Jahrhundert stellte sich die berühmte Unterhaltungsschriftstellerin Luise Mühlbach in ihrem mehrbändigen Werk Friedrich der Große und sein Hof einmal vor, wie das ausgesehen haben könnte.
Dieser Platz scheint mir geeignet zu sein für ein Palais. Den Wald dahinter wollen wir in einen schönen Park umwandeln, mit schattigen Alleen, geschmackvollen Blumenpartien, glänzenden Teichen und murmelnden Bächen darin. Oh, man muss Friedrich sein, um auf solcher öden Stelle solchen Feentraum für möglich zu halten. Ich sehe hier nichts als Sand und dort drüben einen Wald mit vielen kleinen, verkrüppelten Bäumen. Der König lächelte. Selig sind die, die da nicht sehen und doch glauben, sagte er.
Und er machte sich ans Werk. Friedrich verfasste zahllose Erlasse, Reglements und Instruktionen zum neuen Wald. Er erließ Holz-, Mast- und Jagdordnungen und 1770 gründete er ein Forstdepartement als zentrale forstliche Verwaltungsinstanz. Er wollte nämlich nicht nur einen Wald mit ganz vielen Bäumen. Er wollte einen ordentlichen Wald, der ständig beaufsichtigt werden sollte, damit dort nicht Sodom und Gomorra einziehen. Wenn die Soldaten in Reih und Glied stehen müssen, können die Bäume ja nicht machen, was sie wollen. Ein Wald braucht eine Forstorganisation. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man auch gleich eigene Prioritäten setzen. Luise Mühlbach schreibt:
Ich werde einen Garten haben müssen mit Treibhäusern und schönen Anlagen. Da ich ferner nicht verlangen kann, dass meine Freunde bloß zu mir kommen, um meine Blumen zu riechen, so muss ich darauf denken, ihnen andere und seltenere Vergnügen zu bereiten. Ich muss also vor allen Dingen einen Wald haben, um darin jagen, einen See, um darin fischen zu können.
Diese preußische Beaufsichtigung des Waldes war folgenreich. Nicht nur für das 19. Jahrhundert, das ganz im romantischen Sinne den deutschen Wald als Leitbild propagierte, in dem allerlei germanisch-urtümliches zu Hause ist. Noch im Jahr 2012 hatte ein Vortrag im Landeskompetenzzentrum Forst Brandenburg in Eberswalde den schönen Titel »Nachhaltigkeit als preußische Tugend«. Vortragender war Philipp Kirill, Prinz von Preußen, Nachfahre aus dem Hause Hohenzollern.
Wie der deutsche Wald Wurzeln schlug, um danach nicht nur Blätter zu treiben, sondern auch Mythen als Blüten. Soweit die Spurensuche des Kollegen Mario Scala. Kurt Richelmann, studierter Biologe, studierter Philosoph und Autor vieler Publikationen über den Wald als Mythos und Sehnsuchtsort. Guten Abend.
Guten Abend.
Einen ordentlichen Wald habe Friedrich der Große pflanzen wollen, einen, der ständig beaufsichtigt werden sollte, damit dort nicht Sodom und Gomorra herrschen, haben wir gerade gehört. Wie konnte denn wenige Jahrzehnte später aus einem solchen Wald der finstere, undurchdringliche Wunderwald werden, den wir unter anderem aus Grimms Märchen kennen und von dem wir vorhin Asfa Wossen Aserate erzählen hörten?
Ja, die Geschichte ist ziemlich lang, aber man kann es ganz einfach sagen, sie fängt bei Tacitus an und es gibt bei den Romantikern auch wieder so etwas wie eine Entdeckung von Tacitus Germania und dieser Tacitus kam als oder mit den römischen Truppen ins Germanien und der fand diese Wälder da und Sümpfe, das seien Urwälder. Und das hat sich festgeschrieben. Das waren aber damals schon keine Urwälder mehr, genauso wie der Teutoburger Wald. Das lässt sich sehr gut nachweisen. Die Germanen haben sehr früh angefangen, den Wald zu bearbeiten, zu beackern, also Protoforstwirtschaft zu betreiben. Und man muss den Stellen sagen, die Sie vorher zu Friedrich dem Großen zitiert haben, er konnte auf Erfahrung zurückgreifen. Also es gab schon, also mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts noch keine Forstwirtschaft, die entwickelt sich erst in der Mitte. Aber es gab bewirtschaftete Wälder und zwar auf eine Art und Weise, wie sie in Europa einmalig war. Und das lag jetzt aber nicht nur daran, dass die Deutschen so tüchtig waren, sondern es hatte geologische oder geografische und biologische Gründe, nämlich eben, man hatte zwei Arten zur Verfügung, die robust waren, relativ schnell wuchsen und die man in Reihen pflanzen konnte, also Kiefern, die Waldkiefer und die Fichte. Und man hatte einen Boden, auf dem man Wald immer wieder anwachsen lassen konnte. Und
Das heißt also, die Deutschen, also die jedenfalls, die was zu sagen und zu tun hatten die Möglichkeit, sich sehr tatkräftig mit dem Wald zu beschäftigen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sie sich auch geistig mehr damit beschäftigt haben mit dem Wald, als das vielleicht andere Nationen getan haben?
Ja, geistig, ja doch, muss man leider so sagen. Sie werden in England oder Großbritannien oder auch in Frankreich einfach solche Waldbilder nicht finden, bei niemandem. Also Sie finden bei Descartes eine Stelle, wo er sagt, wenn man sich im Wald verlaufen hat, dann müsse man immer nur geradeaus laufen, dann in eine Richtung geradeaus laufen, dann käme man schon wieder raus. Also das benutzt er aber als Metapher. Und er konnte es aber auch als Metapher benutzen, weil es schon zu Descartes Zeiten keine Wälder in Frankreich mehr gab, in denen man sich verlaufen konnte. Aber das gab es in Deutschland auch nicht. Also das waren Forsten. Das waren, also es gibt heute hier auch keine Urwälder und trotzdem ist es wahrscheinlich das bewaldete Land Europa, nämlich mehr als 30% der Fläche des Staates sind Wald. Und wenn man diesen Terminus des deutschen Sonderwegs benutzen will, dann kann man ihn tatsächlich in Bezug auf den Wald, auf die Wirtschaft im Wald, auf die Forstwissenschaft überhaupt, also die Forstwissenschaft ist hier geboren und also in Deutschland entstanden und ist bis heute eine der entwickelsten der Welt. Also deutsche Forstspezialisten gibt es wahrscheinlich in fast jedem Urwald oder was heißt Urwald, in jedem Regenwald, in dem man das Unmögliche versucht, nämlich wieder sowas irgendwie aufzuforsten oder zumindest halbwegs geregelt Waldeinschlag zu machen. Und also der deutsche Wald ist tatsächlich ein Sonderweg verglichen mit anderen europäischen Ländern, aber auch mit den Vereinigten Staaten. Und das andere ist, der Exportweltmeister, der beginnt tatsächlich mit dem Wald.
Also ein Exportwaldmeister war das dann ursprünglich dann mal.
Ja, sozusagen. Genau.
Dieses Nebeneinander, was es da offenbar gibt, dieses sehr planvolle, rationale Vorgehen bei der Aufforstung oder dann auch beim Export des Holzes, das ist die eine Seite. Und da hat man eben auf der anderen Seite, was ich ja vorhin schon gesagt habe, diesen Mythos von einem Wald, der irgendwie geheimnisvoll, undurchdringlich, vielleicht auch bedrohlich ist. Wie passt das zusammen?
Also ich kann es jetzt mal böse sagen, die Romantiker waren nie im Wald. Und, also
aber trotzdem hat man ihnen geglaubt, offenbar, ne? Auch ja, wenn man es anders gesehen hat.
Ja, also dieser Mythos trägt sich ja fort. Ich meine, das hat ja auch zu Fehlschlüssen von Leuten geführt, wie den RAF-Terroristen der ersten und zweiten Generation, die meinten, sie könnten im Wald ihre Waffen und Geldverstecke anlegen, weil der eben so undurchdringlich ist. Aber dass es keinen Zentimeter Wald in diesem Land gibt, der nicht vermessen und erforscht ist und auch regelmäßig begangen wird, haben sie eben nicht bedacht. Sie haben in der Beziehung dann auf Ernst Jünger gehört, der so einen Quatsch eben auch in seinen komischen Waldgang geschrieben hat, dass man da weg ist von allem, vom Mainstream und so weiter. Es gibt überhaupt nichts Mainstreamiges in Bezug auf Wirtschaftsformen wie den deutschen Wald. Und der preußische Prinz, der da vorhin zitiert worden ist, der hat natürlich recht mit seiner Nachhaltigkeit. Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt aus dieser Zeit. Der Begriff der Nachhaltigkeit entsteht im 18. Jahrhundert mit der deutschen Forstwissenschaft und besagt am Ende, nichts anderes, als dass man dem Wald nicht mehr Holz entnehmen soll, als nachwachsen kann.
So, und wenn wir jetzt diesen Gedanken der Nachhaltigkeit mal auf den Mythoswald anwenden, ist der auch nachhaltig in dem Sinne, dass er sozusagen immer in die gleiche Richtung geht, oder wächst da auch mal, ja, sagen wir mal, so eine alternative Erzählung, ein alternatives Narrativ, wie man es immer so schön sagt, nach?
Ich befürchte leider nicht. Also das alternative Narrativ wäre in diesem Fall Thoreau, oder also der amerikanische Schriftsteller und Philosoph, mit seinem Buch Walden, der eben tatsächlich in einem Wald lebt, der auch bewirtschaftet ist, der auch kein Urwald ist, aber sich diesen Wald halt genau anguckt. Also Aufzeichnungen über die Bäume in diesem Wald macht, die man heute benutzen kann. So genau sind die, um Studien über die Wirkungen des Klimawandels auf genau diesen Wald. Also man kann die als Basisdaten benutzen. Das wäre die Gegenstelle, und das wäre das gegenteilige Moment. Eben tatsächlich hingehen und sehen, was man guckt und was man sieht und oder was man findet, und nicht sich irgendwas einbilden oder zusammenfantasieren, vor allen Dingen von der Finsterheit, wobei man eigentlich sagen muss, dass Nadelholz, Monokulturen schon finster sind. Also da dringt kein Licht durch. Da ist es unten schon sehr dunkel. Aber da will sich eigentlich auch niemand aufhalten.
Kurt Riechelmann, studierter Biologe, studierter Philosoph und Autor vieler Publikationen über den Wald, biologisch und philosophisch betrachtet. Vielen Dank. So, und wir gehen jetzt nochmal in den Wald, als Märchenwald, und zwar mit Hänsel, mit Gretel und mit Otto.
Es gibt so viele wunderschöne Versionen von Hänsel und Gretel. Hier ist eine davon, gesungen von der Gruppe Pur. Der dunkle Wald macht sie ganz krank, so steht's im Märchenbuch. Wurden in den Wald geschickt, weil die Oma zu Besuch lange nicht mehr warm gemampft. Die Batterien sind leer, haben sich total verfranst, oh, sie sehen den Weg nicht mehr. Sie wollen weg, sie wollen raus aus dem dunklen Wald, und die Hexe nimmt das Hänsel bei der Hand. Sie schaut ihn an und grinst, komm her, ich zeig dir was, dann darfst du fressen, so viel wie du kannst. Komm mit mir ins Pfefferkuchenland, da kannst du ewig speisen. Komm mit mir ins Pfefferkuchenland, ins Knusper-Luxus-Restaurant. Komm mit mir ins Pfefferkuchenland, zu bürgerlichen Preisen. Da frisst du dich um den Verstand im Pfefferkuchenland.
Tja, die einen, nämlich Hänsel und Gretel, flüchten, hier geführt von der Hexe alias Otto Walkes, aus dem Wald, und zwar dorthin, wo der Pfeffer wächst. Andere dagegen lassen die Pfefferkuchen, egal ob zur Weihnachtszeit oder nicht, Pfefferkuchen sein und flüchten in den Wald. Auch sie taugen zur literarischen Figur, wie zum Beispiel der Baron auf den Bäumen im gleichnamigen Roman von Italo Calvino. Ein Adliger, der zum Aussteiger und zugleich zum Aufsteiger wird, weil er nämlich nach oben auf die Bäume klettert.
Cosimo war auf der Steineiche. Die Zweige, hohe Brücken über dem Erdboden, bewegten sich lebhaft. Es wehte ein schwacher Wind. Die Sonne schien. Die Sonne drang durch das Blätterdach, und so mussten wir die Hand vor die Augen halten, wenn wir Cosimo sehen wollten. Er aber betrachtete die Welt vom Baum aus. Alles, was man von dort oben sah, war andersartig, und schon das machte Vergnügen. Die Steineiche stand neben einer Ulme. Die beiden Blattkronen berührten einander beinahe. Ein Ast der Ulme erstreckte sich im Abstande von einem halben Meter über einen Zweig des anderen Baumes. Es war für meinen Bruder ein leichtes, hinüberzuspringen und auf diese Weise den Wipfel der Ulme zu erreichen, die wir noch niemals erforscht hatten. Denn ihr glatter Stamm war sehr hoch, so dass sie sich vom Boden aus nur schwer erklettern ließ. Während er sodann ständig danach Ausschau hielt, wo ein Ast unmittelbar neben den Ästen eines anderen Baumes herlief, wechselte er auf einen Johannisbrotbaum und danach auf einen Maulbeerbaum über. Auf diese Weise sah ich Cosimo von einem Ast zum anderen gelangen.
Der Baron auf den Bäumen von Italo Calvino. Nicht auf den Bäumen, aber doch umgeben von Bäumen, auf einer Lichtung im Odenwald, steht ein Tipi, und dort lebt Marc Freukes, ein ehemaliger Golflehrer, der sozusagen das eine Grün mit dem anderen vertauscht hat und seit mehr als 4 Jahren im Wald lebt, mit Erlaubnis des Waldbesitzers. Guten Abend, Herr Freukes.
Guten Abend, Herr Glab.
Warum wollten Sie unbedingt in den Wald?
Ja, der wichtigste Grund war wahrscheinlich, dass ich rausfinden wollte, mit wie wenig man leben kann.
Also einfach nur eine experimentelle Haltung.
Ja, es kamen noch so ein paar persönliche Sachen dazu. Also ich fühlte mich nicht mehr wohl in meinem Golflehrerjob. Und dann ist das Projekt gestartet worden.
Nun kann man ja so eine Idee haben, aber um dann wirklich herauszufinden, wie es ist, dauerhaft im Wald zu leben, muss man es ausprobieren. Das haben Sie gemacht. Wie haben Sie sich denn am Anfang und dann mit der Zeit gefühlt, so allein im Wald?
Ja, am Anfang war es noch sehr unsicher. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Und als dann so ein Jahr rum war, da war das dann alles klar. Und dann habe ich noch 3 Jahre drangehängt. Aber es war schon am Anfang sehr spannend. Also ich kannte ja noch nicht alle Geräusche, die da so auftraten und so von den Tieren. Und dann habe ich auch so ein paar unheimliche Sachen erlebt. Da habe ich dann Angst bekommen und ja, das ist halt schon sehr, sehr interessant.
Zum Man Beispiel, lernt viel. Was haben Sie an Unheimlichem erlebt?
Ja, ich habe nachts zum Beispiel, das war so noch ziemlich am Anfang, im, glaube ich, Februar oder März, habe ich ein Lachen im Wald gehört. Das klang so ähnlich wie eine Hexe. Und das macht einem dann Angst.
Und Sie haben auch nicht herausgefunden, wo das herrührte, dieses Lachen?
Nee, bis heute nicht.
Damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wie Sie im Wald leben, wie ist denn, ich habe schon erwähnt, ein Tipi steht da auf der Lichtung zunächst mal. Das heißt, Sie wollten nicht so richtig ganz tief in den Wald rein. Also Lichtung klingt ja doch ein bisschen freundlicher.
Naja, also das Tipi steht heute nicht mehr.
Aha.
Ich habe so eine Jurtenhütte gebaut, also ähnlich wie ein Zelt, wie so ein Jurtenzelt. Und aber das Tipi war halt 4 Jahre, ja. Das stand 4 Jahre dort.
Und wie
aber gut, es ist, ja? wenn man so direkt aus der Stadt kommt, das ist doch ziemlich im Wald, ja. Auch wenn es auf einer Lichtung stand.
Wie gut ist denn diese Wohnstätte da im Wald auf dieser Lichtung ausgestattet? Was haben Sie da, was möglicherweise dann noch so ein bisschen an Komfort der Zivilisation erinnert?
Oh, ich habe noch eine Solarzelle da, also ein Solarpanel habe ich dort. Und ich habe so ein paar Plastikbehälter, also wie zum Beispiel so Wasserkanister, die habe ich dort. Und dann so eben diese modernen Sachen, die man braucht, um halt irgendwie Anschluss zu halten. Also ein Smartphone, ein Tablet. Aber sonst sind es also die Sachen, die man halt für den Alltag dort draußen braucht. Die sind dann sehr, sehr teilweise uralt, ja.
Das heißt also, Sie lassen so den Kontakt zur Zivilisation nicht völlig abreißen und ich vermute mal, Ernährung ist so eine Kombination aus Waldboden und Supermarkt?
Genau. Sowohl als auch. Also nicht total zurück und auch nicht nur Zivilisation, sondern so eine gesunde Mischung versuche ich da zu finden. Und die habe ich, glaube ich, jetzt nach 4 Jahren mittlerweile gefunden.
Was genießen Sie denn im Wald und was macht Ihnen zu schaffen an dem Leben dort?
Also genießen tue ich die Ruhe vor allem. Und so diese natürlichen Geräusche, die man hat. Und was schwierig ist, sind eher so Sachen, die man nicht gelernt hat. Also wie man jetzt zum Beispiel ein Haus bauen muss und wie man einen richtigen Ofen baut und solche Sachen. Also ich kann nicht sagen, die Natur ist da irgendwie schuld, sondern die Sachen, die es unbequem machen, die habe ich mir selber zuzuschreiben.
Woran die Natur natürlich schon schuld ist, ist die Witterung, vor der Sie sich ja im Wald nicht so gut schützen können, wie Sie das in einem schönen Haus außerhalb des Waldes tun könnten. Wie sehr macht Ihnen das zu schaffen? Also Kälte zum Beispiel, Regen und dergleichen?
Also Kälte ist weniger schlimm, als man das normalerweise denkt. Und Regen ist schlimmer, als man denkt. Ja, das ist schon richtig. Ich muss halt immer gucken, dass alles trocken bleibt. Also wenn die Kleidung nass wird oder so, das ist dann sehr mühselig, das alles zu trocknen. Wenn man dann nur so einen Ofen hat und überhaupt muss man immer gucken, dass das Innere von der Behausung trocken bleibt. Das war in Tipi damals sehr kompliziert, weil es da reingeregnet hat über die ganze Zeit. Und wenn ich dann so bei schlechtem Wetter nach Hause gekommen bin, also wenn richtige Regenstürme da waren, dann war das Bett auch nass und das ist dann sehr, sehr unangenehm.
Können wir vorstellen, da wird man mit der Zeit, ja, ich weiß nicht, wird man dann anspruchsloser, was Hygiene und Sauberkeit und so weiter angeht oder wird man dann immer empfindlicher, weil man eben doch viel stärker dem Schmutz ausgesetzt ist, den es im Wald nun mal gibt?
Ja, es verlagert sich ein bisschen. Also Hygiene tritt also meiner Meinung nach jetzt ein bisschen mehr in den Hintergrund. Und ganz wichtig werden dann so ein paar Sachen wie zum Beispiel, dass das Dach dicht ist und dass der Ofen gut funktioniert und die Wärme hält. Also man kriegt so ganz genau raus, was da draußen wichtig ist.
Was ist wichtig aus Ihrer Sicht da draußen? Denn Sie haben auch schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, die Natur ist der Lehrmeister fürs Leben. So haben Sie das erlebt im Wald. Was haben Sie denn gelernt im Wald von der Natur?
Also ich lerne ja nicht nur durch die Natur selber, sondern auch von den Leuten, die da hinkommen. Und so von der Natur selber, ja, das kommt dann so mit der Zeit einfach, dass man so eine starke Dankbarkeit entwickelt. Und man sieht dann, wie schwach und klein wir zivilisierten Menschen eigentlich sind. Und das ist das, was die Naturvölker eigentlich alle so mitbringen, diese Unterordnung unter die Natur. Also nicht, dass der Mensch über allem steht und das alles so in der Hand hat und lenkt, sondern da ist die Natur das große Ganze außenrum.
Viele gehen ja in den Wald, um dort einsam sein zu können. War das bei Ihnen auch so? Einsamkeit ist ja was Ambivalentes. Das kann man genießen, aber man kann auch wie ein Hund drunter leiden. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, das ist so eine etwas tiefergehende Sache. Also ich habe am Anfang die Einsamkeit gesucht, um ganz ehrlich zu sein, um so ein bisschen meine Wunden zu lecken und mich so ein bisschen von der Menschheit zurückzuziehen, so aus persönlichen Verletzungen heraus. Das kommt dann relativ schnell wieder in die Mitte, also so, dass man dann auch ja so Gemeinschaft sucht und Kontakte knüpfen will und solche Sachen, ja.
Sie haben ja schon erwähnt, dass aus dem einen Jahr, das Sie im Wald verbringen wollten, inzwischen schon 4 geworden. Sie sind inzwischen jetzt 43 Jahre alt. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lange Sie noch im Wald leben wollen oder können?
Also ich würde das gerne noch viel länger machen. Also ich habe mir da kein Ende gesetzt. Also wie gesagt, das sind so, man braucht halt die ganz nötigen Dinge, warmen Ofen, trockenes Dach oder dichtes Dach. Und dann halt ein bisschen was zu essen und Kontakte und so. Und dann lässt es sich da sehr, sehr gut aushalten. Und wenn ich jetzt merke, ich brauche irgendwas, also ich brauche jetzt Kontakt, weil mir die Decke auf den Kopf fällt, dann gehe ich in den nächsten Ort oder rufe irgendwelche Leute an oder so. Und dann geht es. Aber es kommen halt viele Leute vorbei. Also ich habe sehr viele Besucher. Also so, dass ich da total einen auf Eremit mache, so ist es nicht.
Wir erreichen Sie ja jetzt nicht im Wald. Wenn Sie dann wieder zurückkehren in den Wald, haben Sie dann das Gefühl, den habe ich vermisst, ich habe Entzugserscheinungen, ich muss da unbedingt wieder in den Wald, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt auch so diese Reizüberflutung, die ich dann hier, wenn ich bei meiner Mutter bin, zum Beispiel in der Stadt in Ratingen, da wird man immer sensibler mit der Zeit. Also ich merke dann, wenn ich dann wieder zurück bin, boah, ich brauche hier Urlaub und ich brauche meine Ruhe wieder, ich brauche den Wald und ja.
Marc Volkes, bis auf Weiteres ständiger Waldbewohner im Odenwald. Haben Sie vielen Dank, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in Ihr Leben dort. Weiße Hirsche und flüsternde Föhren, das Staunen im Walde. Ich glaube, nach diesem Tag in HR2 Kultur können wir alle morgen an Heiligabend mit Fug und Recht sagen, da draus vom Walde, da komme ich her. In diesem Sinne schlagen wir uns jetzt in die Büsche. Wir vom Tagteam dieser Woche, bestehend aus Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna und Dorothea Schuler. Ich heiße Oliver Glab. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und dann ein frohes Weihnachtsfest und überlasse das letzte Wort Heinz Erhardt, denn der hat im Wald etwas gefunden, das manche von uns vielleicht auch noch irgendwann bis zum Jahresende genießen können.
Ich gehe im Urwald für mich hin. Wie schön, dass ich im Urwald bin. Man kann hier noch so lange wandern. Ein Urbaum steht neben dem anderen. An den Urbäumen, Blatt für Blatt, hängt Urlaub. Nein, noch nicht. Da kommt doch noch was. Schön, dass man ihn hat. Jetzt können Sie.